Tá com elementar.
Elementar.
Willkommen beim Elementarbildung.at Podcast.
Alles rund elementare Bildung in Österreich.
Herzlich willkommen zur 19. Folge des Elementarbildung.at Podcast. Mein Name ist Max Werschitz, ich bin Betreuer in einem Kindergarten in Graz und ich produziere diesen Podcast im Namen von NEBÖ, dem Netzwerk Elementare Bildung Österreich. Seit Monaten ist nun der Ausbau der Kinderbetreuung in Österreich ein großes Thema. Während Personal, Gewerkschaften und BildungswissenschaftlerInnen vor allem qualitative Verbesserungen fordern, scheint es seitens der Politik aber großteils um die Quantität zu gehen. Dabei stehen vor allem die unter Dreijährigen im Fokus. Hier hat Österreich im internationalen Ländervergleich großen Aufholbedarf. Die Motivation hinter den aktuellen Berechnungen und Investitionsversprechen scheint primär zu sein, dass Eltern, vor allem Mütter, möglichst früh und möglichst Vollzeit arbeiten gehen können. Aber was bedeutet das eigentlich für die Kinder? Was passiert sozusagen entwicklungstechnisch im Alter zwischen 0 und 3 Jahren? Und was können elementare Bildungseinrichtungen wie Krabbelstuben, Kleinkindgruppen und Kinderkrippen in diesem Sinne bieten? Was für einen Unterschied macht es, ob diese noch sehr jungen Kinder zu Hause oder in einer Einrichtung betreut und gebildet werden? Diesen Fragen gehe ich in dieser Folge mit drei Gästen nach. Edith Camaro, sie ist Elementarpädagogin mit vielseitiger Berufserfahrung, Bildungswissenschaftlerin, Autorin, bietet aktuell Spielräume nach Emmy Pickler für Kinder von 6 bis 36 Monaten an, sowie Fortbildungen für Eltern und Fachpersonal. Edith Gschwendtner, ebenfalls Elementarpädagogin mit zusätzlichen Studien der Pädagogik, Psychomotorik sowie Didaktik mit Fokus auf das junge Kind, aktuell Lehrende an der BAföG und am Kolleg für Elementarpädagogik in Pressbaum sowie an der Pädagogischen Hochschule Wien. Und Simon Preiner, Elementarpädagoge als Quereinsteiger nach 10 Jahren in der Baubranche. Er hat 11 Jahre in Kleinkindgruppen gearbeitet, aber seit kurzem in den Kindergarten gewechselt und wird in Kürze das Studium Elementarbildung, Inklusion und Leadership abschließen. So, also erstens einmal Frau Camaro, Frau Gschwendtner, Herr Preiner, vielen Dank für Ihre Zeit. Freut mich wirklich sehr. Ich habe den Titel dieser Podcast-Folge, also Kinder unter 3 Jahren so rasch wie möglich in eine Betreuungseinrichtung, mit Fragezeichen, bewusst plakativ und etwas verkürzt gestaltet. Und der Grund dafür ist unter anderem, dass ich aktuell auf Social Media ein bisschen einen Trend beobachte. Und zwar, wenn dort politische Parteien oder Institutionen wie die WKO zum Beispiel sozusagen Werbung für den Ausbau der Betreuung von unter 3-Jährigen machen, dann sind die ersten Kommentare garantiert in die Richtung: Die armen Kinder, lasst sie doch bitte bei den Eltern, wenn diese das wollen und wenn sie es auch bewerkstelligen können. Es geht mir also in dieser Folge, anders als vielleicht diversen anderen Akteuren, nicht darum, warum der Ausbau womöglich für die Eltern und für die Wirtschaft gut ist, sondern was es eigentlich für die Kinder bedeutet. Und ich würde mich gerne auf die Antwort auf diese Frage im Episodentitel mit Ihnen möglichst fundiert und differenziert hinarbeiten. Und dafür wäre meine erste Frage folgende. Was sind denn bei Kindern eigentlich so die wichtigsten Entwicklungsschritte zwischen 0 und 3 Jahren? Also im Endeffekt, was sollten sowohl Erziehungsberechtigte als auch natürlich das pädagogische Fach- und Assistenzpersonal wissen, um die Kinder in diesem Alter gut begleiten zu können? Und ich würde gerne in dieser ersten Fragerunde das Ganze alphabetisch machen. Das heißt, bitte zuerst Frau Camaro, dann Frau Gschwendtner und dann Herr Preiner.
Also erst einmal danke für diese Frage und für die Perspektive. Da bin ich wirklich sehr froh drüber, weil genau diese Perspektive einfach so fehlt im öffentlichen Diskurs. Es geht immer darum, wie kann man die Berufstätigkeit erhöhen, wie kann man die Betreuungsquote unter 3 erhöhen, aber nie darum, was brauchen denn eigentlich die Kinder. Eigentlich kann man sagen, von 0 bis 3 passiert so gigantisch viel auf so vielen verschiedenen Ebenen und Bereichen, wie vielleicht das ganze Leben nicht. Also da werden wirklich Weichen gestellt und da passiert Entscheidendes einfach im Leben von Kindern. Und es beginnt schon damit einfach, dass es zur Welt kommen, ja, nach der Geburt einfach ins Leben zu finden, mit dem Körper zurechtkommen, ist einmal für mich so ein riesiger Entwicklungsschritt, der für uns so banal ist und wo wir Erwachsene eigentlich so beschäftigt sind mit unseren eigenen Rollen an seinen eigenen Aufgaben, aber für Kinder bedeutet es wirklich, mit ihrem Körper zurechtzukommen, plötzlich Körperregungen zu haben, die sie zuvor noch nicht kannten im Mutterleib, wie Hunger, Müdigkeit, ach, einfach die Erlebnisse von der Geburt zu verarbeiten. Also das sind die ersten Wochen einfach wirklich schon sehr, sehr aufregend. Und nachdem sie da irgendwie doch ankommen können in der Welt, müssen sie natürlich einmal einfach alles sortieren, also sich selbst kennenlernen, den Körper kennenlernen, die Umwelt kennenlernen. Und wie ich schon gesagt habe, es gibt auf ganz vielen verschiedenen Bereichen dann große Entwicklungsschritte. Wenn man sich jetzt die motorische Entwicklung anschaut, wo sie wirklich einfach einmal lernen, ihre Gliedmaßen zu kontrollieren, zu gebrauchen, dann wirklich ja, alle Schritte durchmachen, bis sie dann mit 3 springen, hüpfen, laufen, klettern können, vielleicht sogar schon mit einem Laufrad fahren können. Also sie lernen quasi ihren eigenen Körper zu gebrauchen und gleichzeitig ja die Gesetze der Schwerkraft irgendwie zu handeln. Ja? Also das ist einmal nur, was in der motorischen Entwicklung passiert. Das Gleiche ist natürlich in der Sprachentwicklung, in der Spielentwicklung, die mich persönlich besonders interessiert, weil man da auch immer ein bisschen einen Überblick kriegt, was gerade kognitiv passiert bei den Kindern. Was muss man denn wissen, um Kinder gut begleiten zu können? Ich würde jetzt gern herausgreifen, auch so die emotionale Entwicklung von Kindern, die, glaube ich, ein sehr, also ich glaube einfach, es ist sehr, sehr aufwühlend für Kinder, diese ganzen Entwicklungen durchzumachen. Auch die Gehirnentwicklung ist einfach so rasant. Sie erleben da einfach so viel und es muss alles verarbeitet und integriert werden. Und irgendwann kommen eben dann die eigenen Emotionen dazu. Das ist am Anfang sind es eher vielleicht Körperregungen, Körperreaktionen und so meistens so mit 1,5, wenn auch so die Autonomieentwicklung ein bisschen beginnt, die hat ja auch viele verschiedene Stationen. Ja, dann kommen halt auch Gefühle dazu, wie Frust, wie Wut vielleicht irgendwann, Angst, Freude. Also da kommen dann wirklich große Emotionen dazu, die Kinder sehr aufwühlen und sehr beschäftigen. Und meine Erfahrung ist, dass Kinder oft in dem vielleicht überschätzt werden, in dem, wie sie mit ihren Emotionen schon umgehen können, weil man doch sieht, sie verstehen dann irgendwann schon viel. Also so ein 2,5-jähriges Kind versteht schon viel, kann schon viel. Und sie werden dann vielleicht oft überschätzt eigentlich in ihrer Möglichkeit, mit Emotionen umzugehen. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt zu wissen, dass Kinder von 0 bis 3 auf keinen Fall schon selber ihre Emotionen regulieren können. Also sie sind da immer wirklich angewiesen auf einen Erwachsenen, der sie da gut durchbegleitet, wenn es emotional schwierig wird. Und schwierig wird es oft im Leben von einem 2,5-jährigen, 3-jährigen Kind oder auch schon darunter. Sei es, dass was nicht gelingt, sei es, dass die Bezugsperson einmal kurz weg muss, also, oder einfach, dass sie schon so viel erlebt haben. Also sie haben wirklich viele, viele Emotionen dazu bewältigen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass sie da einfach jemanden zur Seite haben, der einfühlsam ist, der auch die Ruhe hat und die Ressourcen hat, einfühlsam zu reagieren. Und wirklich die Entwicklungsbedürfnisse von so einem jungen Kind gut zu beantworten. Ich finde, das sind so zentrale Dinge. Es gibt noch vieles, was gut wäre zu wissen, natürlich. Und der zweite Punkt, vielleicht auch noch einfach das Tempo von Kindern, dass sie wirklich einfach viel, viel mehr Zeit brauchen als wir Erwachsene und auch als ja, ältere Kinder dann. Also ich würde mich jetzt einmal auf die paar Dinge beschränken. Ich glaube, es gibt noch sehr, sehr viel zu erzählen, aber vielleicht
Genau, deswegen
kann ich das den anderen überlassen. Genau.
sind wir ja da zu dritt bzw. zu viert. Frau Gschwendtner, was können Sie da noch vielleicht ergänzen und hervorheben?
Zuerst recht herzlichen Dank für die Möglichkeit, sich auf die Seite des Kindes zu stellen. Schon auch, ich kann mich bei all den Dingen, die meine Vorrednerin schon angesprochen hat, anschließen. Ich würde so vielleicht ein bisschen aus entwicklungspsychologischer Sicht noch einmal dingfest machen, nämlich auf der einen Seite, so wenn Kinder so hineingeboren werden in das Leben, da brauchen sie zuerst einmal ganz viel Bindung, Beziehung. Da müssen sie Urvertrauen aufbauen, da müssen sie eine verlässliche Beziehung aufbauen können, Bindung erleben. Sie brauchen in dem Alter eine sehr zugewandte Beziehungsperson, Bezugsperson. Und sie brauchen auch entsprechend das Gegenstück dazu, nämlich ein sehr feinfühliges Beziehungsangebot, das ihre Bedürfnisse wahrnimmt, das sie aufgreift und entsprechend reagiert darauf. Also aus fachlicher Sicht spricht man von einem responsiven Erzieherverhalten. Das wäre so das eine. Und der nächste Schritt, die Frau Camaro hat es schon angesprochen, das ist so der Schritt hinaus in die Welt. So dieses Streben nach Autonomie und dieses autonome Sein spiegelt sich vor allem in der motorischen Entwicklung des Kindes wider. Das Kind beginnt sich fortzubewegen von seinen Bezugspersonen, sollte aber jederzeit auch wieder in diesen sicheren Hafen zurückkehren können. Nicht nur so können Kinder expansiv arbeiten. Wenn sie Dinge ausprobieren können, wenn sie die Welt erleben können, wenn sie experimentieren können mit Gegenständen, mit anderen Menschen, aber dann wieder zurückkehren können zur Bezugsperson, zu der Person, wo sie sich sicher und geborgen fühlen. Aber auch aus sprachlicher Sicht natürlich findet dieses Streben nach Autonomie statt. Ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Bedürfnisse kundtun kann, auch ein Nein aussprechen kann, erlebe ich, dass meine Sprache als auch mein Tun etwas ist, was nur meins ist, was mir gehört, was meinen Willen ausdrückt. Es ist in diesem Alter natürlich auch das Thema der Begleitung zur Sauberkeit. Auch das ist ein Schritt zum autonomen Leben. Auch hier braucht es wieder ein sehr feinfühliges Verhalten des Erziehers, der Elternteile, der pädagogischen Fachkräfte. Im Endeffekt geht es in dieser Entwicklungsphase ganz stark darum, aus meiner Sicht, den Lebensalltag der Kinder möglichst selbstständig und selbsttätig bewältigen zu können. Dass die lernen, selber zu essen, dass sie lernen, selbstständig auf die Toilette zu gehen, dass sie lernen, sich selbstständig auch anzuziehen. Und letztendlich über dieses Selbstständigsein passieren dann auch Loslösungsprozesse, Trennungsprozesse. Nicht? In der Kleinkindpädagogik, in der Frühpädagogik sprechen wir sehr stark oder betonen wir sehr stark die Transitionen von der Familie, von diesem engen Kontakt zu den Bezugspersonen in eine Situation mit anderen Bezugspersonen, mit außerfamiliären Bezugspersonen. Es können die Großeltern sein, kann aber letztendlich auch die frühpädagogische Einrichtung sein in Form von Kindergrippen, Krabbelstuben, Kleinkindgruppen, was es so noch alles gibt. Aber ich glaube, da kommen wir später noch dazu.
Dankeschön. Und dann als Abschluss für die erste Fragerunde, bitte Herr Breiner.
Ich möchte mich auch bedanken für die Einladung zu dem Podcast, zur Teilnahme an der Diskussion. Was die Entwicklungsschritte sind, haben sowohl die Frau Gschwendtner als auch die Frau Camaro schön schon zusammengefasst oder halt auch herausgegriffen, manche Sachen. Ich möchte ganz kurz die Selbstständigkeit auch nochmal herausgreifen, die Frau Gschwendtner so jetzt auch betont hat, wo ich mir denke, was brauchen Eltern und Erziehungsberechtigte und das pädagogische Fachpersonal dafür, ist eben das Wissen um diese Entwicklungsschritte und dann halt das Interesse wirklich an jedem einzelnen Kind für das Fachpersonal. Bei den Eltern gehe ich ja davon aus. Und diese Empathiefähigkeit, um herauszufinden, wo steht jedes einzelne Kind? Was braucht es gerade jetzt eben? Vor welchem Schritt steht es? Und wie kann ich es dann weiter begleiten? Also das ist eben für mich so ganz, ganz wichtig bei der Arbeit mit dieser Altersgruppe auch die Empathiefähigkeit und Beobachtungsfähigkeit und dann auch zu sagen, wie setze ich das, was ich beobachtet habe, um?
Dankeschön. Dann kommen wir im nächsten Schritt zur zweiten Frage. Welche Arten von Einrichtungen für unter Dreijährige gibt es eigentlich in Österreich so? Und wie lassen sich diese mit den klassischen und statistisch gesehen viel öfter besuchten Kindergärten für 3- bis 6-Jährigen vergleichen? Und jetzt bitte, um ein bisschen das alphabetisch durcheinander zu bringen, die Frau Gschwendtner bitte starten, dann der Herr Breiner. Und dann die Frau Camaro.
Es gibt in der institutionellen Betreuung gibt es Kinderkrippen und Krabbelstuben. Die unterscheiden sich unter Umständen auch durch die Altersstruktur der Kinder. Also Kinderkrippen sind ursprünglich eher für ganz junge Säuglinge gedacht, Krabbelstuben eher für die älteren Kinder in dieser Altersstufe, wobei es so die reine Form eigentlich jetzt nicht, also meines Wissens nicht gibt. Also in vielen Fällen ist es eine Mischgruppe. Es gibt dann in den Kindergärten Kleinkindgruppen oder die sind oftmals in Kindergärten untergebracht, in denen sind Kinder so von 2 bis 3 Jahren in etwa betreut. Es gibt aber auch in den Kindergärten die sogenannten alterserweiterten Gruppen. Denen stehe ich sehr skeptisch gegenüber, weil einfach im Rahmen des Kindergartens das Kleinkind noch nicht bereit ist für dieses System Kindergarten oder umgekehrt, das System Kindergarten ist noch nicht bereit für das junge Kind. Es fehlt auch hier an fachlicher Qualifikation. In den Kindergärten arbeiten ElementarpädagogInnen, die sich schwerpunktmäßig aus fachlicher Sicht mit dem 3- bis 6-jährigen Kind befassen. Das junge Kind ist aus fachlicher Sicht hier noch etwas benachteiligt. Das heißt, im Endeffekt passiert es sehr oft, dass in den Kindergärten das Kleinkind betreut wird in Gruppen, die irgendwie gestaltet sind wie ein klein verkleinerter Kindergarten, könnte man sagen. Also das sehe ich kritisch, zumindest zum jetzigen Zeit mit diesen Rahmenbedingungen. Ansonsten gibt es natürlich für junge Kinder auch diverse Spielgruppen. Es gibt auch Tagesmütter, die sich auf diese jungen Kinder spezialisieren. Im Moment, es sind sehr viele private Initiativen, vor allem im kleinen Kindergruppenbereich, die gut arbeiten, aber oftmals tatsächlich so diese Spezialisierung, diese fachliche Ausbildung fehlt. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier in Österreich fokussieren müssen.
Okay, danke schön. Dann bewegen wir uns da schon ein bisschen in die Zukunft rein. Vorher noch ein bisschen im quasi Jetztstand, Herr Breiner. Was können Sie da noch ergänzen oder wie haben Sie das in Ihren letzten 10, 11 Jahren in der Praxis so erlebt, die Institutionen, die es gibt?
Also ich kann jetzt natürlich nur von den Institutionen in Wien sprechen, weil ich glaube, dass es in den Bundesländern durchaus sehr, sehr unterschiedliche Modelle gibt auch. Was ich in Wien kennengelernt habe, ist eben die Kleinkindgruppe, wobei da immer die Altersspanne von 1,5 bis 3 ist, was sich ja jetzt doch sehr rasch auch verändert, weil immer mehr jüngere Kinder auch aufgenommen werden. Also die klassische Kleinkindgruppe, sage ich jetzt mal, oder Krippe. Und die Familiengruppen, wo die alterserweiterten Gruppen, wie Frau Gschwendtner gesagt hat, also wo von 0 bis 6 Kinder in einer Gruppe betreut werden. Ich glaube, die üblichen anderen Formen hat die Frau Gschwendtner jetzt eh schon gut zusammengefasst.
Danke. Und dann noch abschließend bitte, Frau Camaro, zur aktuellen Situation sozusagen von Einrichtungen und Ihren Erfahrungen.
Ja, ich denke, es wurde jetzt alles aufgezählt. Also ich kann jetzt auch eher von Niederösterreich sprechen, bin im Bezirk Baden. Da kriege ich es auch nur am Rande mit, weil die Eltern, die ich begleite, ja einen nächsten Schritt quasi, als nächsten Schritt den Übergang quasi in die Kleinkindbetreuung, manche erst in den Kindergarten, aber manche auch in die Kleinkindbetreuung. Und in Niederösterreich ist es derzeit so, dass es eigentlich nur private Anbieter gibt von der Betreuung unter 3, dass aber gerade angestrebt wird, die 2-jährigen Kinder schon, also ab 2-jährige Kinder schon in den Landeskindergärten aufzunehmen. Meines Wissens nach gibt es jetzt einige Pilotprojekte, wo das schon versucht wird, aber es ist noch nicht flächendeckend eingeführt.
Darf ich da kurz zwischenfragen? Das heißt, das wird dann bedeuten, dass man in Kindergärten in Niederösterreich Altersmix von 2 bis 6 hat?
Tatsächlich, ja. Okay. Das ist angestrebt.
Ja, danke schön. Jetzt haben wir mal ein bisschen eine quantitative Bestandsaufnahme. Die dritte Frage wäre jetzt, wie diese Einrichtungen, die es da so gibt, unterschiedlich je nach Bundesland, wie die eigentlich aufgestellt sind sozusagen. Also ob sie die Bedürfnisse der Kinder erfüllen können. Mir ist da immer der Betreuungsschlüssel oder eigentlich korrekter wäre zu sagen Fachkraft-Kind-Schlüssel ein großes Anliegen, wie wahrscheinlich Ihnen auch. Das ist je nach Bundesland sehr verschieden bei den unter 3-Jährigen. Das geht von 6 bis 15 Kindern in einer Gruppe. Die Zahl ist meistens geringer, wenn sehr junge Kinder dabei sind, also zum Beispiel unter einem Jahr. Und für die ist in den meisten Bundesländern eine Pädagogin oder ein Pädagoge und eine Assistenzkraft da. Also das wäre mal so ein Ansatzpunkt. Also wie sieht es denn Ihres Wissens nach aktuell mit den Rahmenbedingungen aus in diesen Einrichtungen? Wie ist es für das Personal, in den Einrichtungen zu arbeiten? Und was bräuchte es vielleicht, was wir jetzt noch nicht haben? Und wir tauschen wieder ein bisschen die Reihenfolge. Diesmal bitte Herr Breiner als erstes, dann Frau Camaro und dann Frau Gschwendtner, bitte.
Also zu den Rahmenbedingungen kann ich wieder nur die Wiener Seite sagen, wo es eben in den Krippen so ist, dass auf 15 betreute Kinder zwischen 0 und 3 Jahren eben eine Fachkraft und eine Assistenzkraft gesetzlich notwendig ist, sagen wir so. Beziehungsweise das gilt für die reinen Krippengruppen. Für die Familiengruppe ist es zum Beispiel auch so, wie Sie es schon angeführt haben, dass je nachdem, wie viele kleine Kinder unter 3 sind, dann insgesamt in der Gruppe weniger Kinder sind. Aber der Personalschlüssel ist immer dasselbe mit einer Fachkraft und einer Assistenzkraft. Das sind so mehr oder weniger die Betreuungsrahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen, die ich auch noch ansprechen wollen würde, wären halt so Räumlichkeiten, die ja durchaus nicht für jede Altersgruppe gleich ausfallen sollte oder müsste. Da sage ich es, in Wien gibt es auch sehr, sehr große Unterschiede, was die Räumlichkeiten anbelangt. Wobei da ja ganz oft zusätzliche Räumlichkeiten einberechnet werden, wie Gangbereiche und Bewegungsbereiche, die da für mehreren Gruppen zum Beispiel zur Verfügung stehen, was ich auch für relativ fragwürdig halte. Das heißt, stellt sich schon die Frage eben auch, wie müssen die Räumlichkeiten auch sein, damit es für kleine Kinder passt, für Kinder unter 3 passt, bis hin zum Mobiliar. Das Fördern der Selbstständigkeit der Kinder wird dann immer schwieriger, wenn nicht einmal mehr die Einrichtung passend ist für diese Altersgruppe. Das heißt, ich würde das einfach auch mit einbeziehen in die Rahmenbedingungen.
Frau Camaro, bitte.
Soweit ich weiß, ist es in Niederösterreich so, dass pro 6,5 Kindern, glaube ich, eine Betreuungsperson verpflichtend ist und in einer Gruppe mindestens eine Person sein muss, die wirklich pädagogisch ausgebildet ist. Also das betrifft jetzt alle die privaten Kindergruppen. Und vom Raumangebot ist mir in Erinnerung, dass es 2,5 Quadratmeter pro Kind sind, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Und die, jetzt um die Frage zu beantworten, wie sind die Gruppen aufgestellt, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe meine Informationen da aus zweiter Hand, nämlich von Eltern, die bei mir in der Pickergruppe sind und die in eine Einrichtung wechseln. Da werden mir schon oft Erfahrungen berichtet um die Eingewöhnung der Kinder, dass da wirklich einfach weder genug Personal da ist, um das wirklich gut bewerkstelligen zu können für Kinder in dem jungen Alter. Der Eindruck, den ich habe, ist einfach, dass es wirklich einfach viel zu wenig Personal gibt und auch die räumlichen Bedingungen, dass es wirklich einen guten Pflegebereich gibt, einen Bereich, wo die Kinder auch eben selbstständig essen können oder gefüttert werden können. Ich glaube, dass es einfach riesigen Aufholbedarf gibt.
Danke. Frau Gschwendtner, bitte.
Ich nicke schon die ganze Zeit meinen KollegInnen zu. Also ich kann dem nur beistimmen. Also dieser Fachkraft-Kind-Schlüssel, das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und in Österreich wird schon alleine der Begriff Fachkraft sehr unterschiedlich ausgelegt. In Oberösterreich ist die Fachkraft für die Kleinkindpädagogik tatsächlich eine Person, die eine Zusatzqualifikation hat im Bereich der Früherziehung oder Frühpädagogik. In Niederösterreich ist eine Fachkraft entweder eine Elementarpädagogin oder, was jetzt so im Plan ist, meines Wissens, ich hoffe, das ändert sich noch, dass man auch Personen mit Kursen, die zwar schon eine bestimmte Anzahl an Stunden haben, aber auch als Fachkräfte bezeichnet, aber für ein geringeres Ausbildungsausmaß aufweisen. Also das finde ich sehr bedenklich grundsätzlich. Ein zweiter Faktor, der eben auch schon angesprochen wurde, sind die Räume. Wir haben zuerst im Hinblick auf Entwicklungsaufgaben, Entwicklungsbereiche schon besprochen, wie wichtig es ist, dass Kinder sich motorisch weiterentwickeln. Das heißt, es braucht möglichst große Entwicklungsräume. Die Kinder in diesem Alter sitzen nicht bei den Tischen und auf dem Sessel, sondern bewegen sich hauptsächlich am Boden. Also das heißt, es braucht unheimlich viel Bodenspielfläche, zusätzlich eben zu Bewegungsräumen, zu Freispielflächen, auch Freigelände. Also Gärten sind keine Selbstverständlichkeit, besonders im Wiener Raum. Ich glaube, der Herr Breiner kann mir da nur zustimmen. Es braucht Räumlichkeiten, um den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, individuell sich von der Gruppe zurückzuziehen, auch schlafen zu gehen, sich auszuruhen. Es braucht aber auch Raum für die Pflege, nicht? Zu wickeln, zu hantieren im Intimbereich eines Kindes ist keine Sache, die mitten in einem Gruppenraum stattfinden kann. Also jetzt abgesehen von den 2,5 Quadratmetern ist es eine Katastrophe, wenn Kindern nur diese 2,5 Quadratmeter angeboten werden, im Hinblick auf dessen, was ihre Bedürfnisse tatsächlich sind. Und ein dritter, für mich sehr wesentlicher Faktor ist die zeitliche Komponente. Es kann meiner Ansicht nach nicht so sein, dass pädagogische Fachkräfte den Hauptteil ihrer Arbeit im sogenannten Kinderdienst verbringen und die Zeiten, in denen sie ihre Beobachtungen dokumentieren, in denen sie ihre Entwicklungsbegleitungsmaßnahmen planen, überlegen, andenken, vorbereiten, in denen sie aber auch die Zusammenarbeit mit den Eltern, den Familien gestalten und durchführen. Diese Zeiten sind sehr wesentliche Zeiten, die die Qualität der Entwicklungsbegleitung beim jungen Kind maßgeblich beeinflussen. Das heißt, es bräuchte eine andere Zeitaufteilung im Gesamtpaket der Dienstzeiten, nämlich weniger Kinderdienststunden und dafür viel mehr Zeiten zur Vorbereitung, zur Nachbereitung, zur Entwicklungsdokumentation, zur Zusammenarbeit mit den Eltern, aber auch zu Teamgesprächen, zu Reflexionen, für Supervision, zum Austausch mit der Kollegenschaft.
Jetzt kommen ja, Herr Breiner, bitte, haben Sie noch was zu ergänzen?
Ich ganz kurz noch, also quasi ein bisschen aus dem Nähkästchen auch noch plaudern, was den Betreuungsschlüssel anbelangt, weil ich da das Glück habe, in einem Kindergarten zu arbeiten, in dem der Krippenbetreuungsschlüssel ein wenig anders ist und jetzt andere Erfahrungen auch machen konnte, beziehungsweise auch vergleichen konnte zu den Jahren davor. Wo in einer Kernzeit, die ist jetzt von 10 bis 1 gesagt, 2 PädagogInnen und eine Assistentin in der Gruppe steht, und ich dadurch schon sehen konnte, dass die Qualität der Arbeit oder die Zuwendung, die man jedem einzelnen Kind geben kann, sich wesentlich verbessert in dieser Zeit, wo man einfach zu dritt drin steht. Das macht wirklich einen enormen Unterschied.
Danke sehr. Das heißt, wir haben jetzt in 3 Runden uns auf die Beantwortung der Frage im Podcast Folgentitel hin bewegt. Das heißt, jetzt kommen wir wirklich dazu. Welchen Unterschied macht es denn jetzt, ob ein Kind unter 3 Jahren bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten ist oder ob es in einer elementaren Bildungseinrichtung ist? Gibt es eindeutige Vor- und Nachteile? Gibt es Empfehlungen bezüglich Alter, bezüglich der Zeit, die das Kind in der Einrichtung ist? Was sagt da so die Wissenschaft dazu? Was erleben Sie in der Praxis? Oder jetzt vielleicht ganz runtergebrochen, was würden Sie den Social Media Kommentatorinnen und Kommentatoren antworten, die dann eben bei Ausbauplänen immer unten dazu schreiben, die armen Kinder, lasst es doch zu Hause. Starten wir bitte wieder so wie am Anfang mit Frau Camaro, dann Frau Gschwendtner und dann Herr Breiner.
Ja, ich denke schon, dass, also es kommt natürlich immer darauf an, welche Ressourcen haben Familien zur Verfügung. Also damit werde ich auch oft konfrontiert in der Begleitung von Familien, dass wirklich es nicht mehr so gängig ist, dass man wirklich eine erweiterte Familie zur Verfügung hat und so auch quasi doch die aufreibende Zeit eigentlich, die es schon bedeutet, Kleinkinder, Säuglinge und Kleinkinder zu betreuen, gut bewältigen zu können. Das heißt, wenn jetzt überhaupt kein Netzwerk da ist, ist es für manche Familien dann schon die Frage, ob sie es zu Hause über den ganzen Zeitraum gut schaffen, ihre Kinder so begleiten zu können, wie sie es gern wollen. Das sind dann die, die natürlich nach einer Kleinkindbetreuung fragen. So wie es jetzt läuft in den Einrichtungen unter drei, sehe ich überhaupt keinen Vorteil, wenn man sie wirklich in eine Einrichtung bringt, weil ich es einfach nicht gegeben sehe, dass man ein Kind dort in den Bedingungen, die gerade jetzt vorherrschen, in den überwiegenden Einrichtungen, dass man ein Kind dort in seinen Entwicklungsbedürfnissen einfach gerecht werden kann und begegnen kann. So sehr sich die Pädagoginnen dort bemühen und es versuchen, die Rahmenbedingungen lassen es einfach nicht zu. Also ich sehe momentan wirklich keinen Vorteil darin, obwohl es natürlich manchmal, also ich sehe, also es gibt wirklich Familien, die sind wirklich so überlastet, dass es oft die Frage ist, wir müssen uns ein bisschen freispielen, dass wir überhaupt für die Kinder wieder gut da sein können. Ja? In solchen Fällen ist es natürlich abzuwägen und zu schauen, wo findet man eine Lösung, die doch für ein paar Stunden in der Woche so ein bisschen Freiraum ermöglicht. Ganz abgesehen davon jetzt noch Faktoren sehe, die jetzt nicht so förderlich sind für Kinder, ist einfach, dass sie, wenn sie in einer Einrichtung sind, und zwar wirklich viel von Montag bis Freitag, dann haben sie einfach gar nicht mehr die Chance, irgendwie ihrem eigenen Rhythmus zu folgen oder in der Familie einem Rhythmus zu folgen, der einfach natürlich wäre. Das sind so die ersten Jahre, wo man dem doch noch folgen könnte. Das ist, sobald man in eine Einrichtung geht, nicht mehr möglich, abgesehen jetzt von allen Rahmenbedingungen, die dort herrschen. Genau, und ich glaube, dass Kinder einfach schon sehr viel mit Anpassungsleistungen beschäftigt sind dann, die sie einfach brauchen, um in der Einrichtung gut da sein zu können. Das ist auch dann der Fall, wenn sie wirklich gute Rahmenbedingungen vorfinden und wirklich auch eine Bezugsperson dort haben, die sie gut begleitet, sind sie trotzdem beschäftigt mit viel Anpassungsleistung einfach. Was ich so weiß aus der Bindungsforschung, wäre es eigentlich für Kinder schon möglich, auch in dem Alter mehrere Bezugspersonen zu haben, die auch nicht immer die Familien intern sein müssen. Also von dem her denke ich mal, wäre es auf jeden Fall möglich und vielleicht auch ein Gewinn, wenn die Rahmenbedingungen passen, wirklich auch außerfamiliär einige Stunden zu verbringen. Aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen und vor allem eine Person einfach, die wirklich eine Bindung ermöglicht, wo wirklich man gesehen ist, in seinen Bedürfnissen gut begleitet ist, das ist einfach die Voraussetzung dafür, dass das gelingen kann und dass es wirklich für ein Kind förderlich ist, es dorthin zu bringen.
Dankeschön. Frau Gschwendtner, bitte.
Also in der Praxis sehe ich auch natürlich, dass viele Kinder viel zu lange in Einrichtungen sind, die für sie nicht passen. Aus wissenschaftlicher Sicht aber stellt sich weniger die Frage, wie lange kann ein Kind in einer Einrichtung sein, sondern eher die Frage, welche Qualität muss gewährleistet sein, damit Kinder in der Einrichtung positive entwicklungsfördernde Erfahrungen machen können. Und es zeigt sich schon, dass Kinder gerade in Einrichtungen Erfahrungen sammeln können, die sie so in den Familien nicht erfahren könnten. Also ich denke da vor allem an soziale Erfahrungen. Die Familien werden immer kleiner. In der Einrichtung haben Kinder die Möglichkeit, sich mit ihren Peers auseinanderzusetzen, nicht? Gleichaltrige anzutreffen, mit denen sie ihre Erfahrungen sammeln können. Man weiß aus heutiger Sicht, dass Kinder nicht mehr nur, wie man lange Zeit glaubte, nebeneinander spielen, sondern durchwegs auch fähig sind, Kontakte zu knüpfen. Oder auch Kontakte zu knüpfen mit zusätzlichen außerfamiliären Bezugspersonen kann eine zusätzliche gewinnbringende Erfahrung sein, wenn hier, und da sind wir jetzt wieder bei den Rahmenbedingungen, wenn diese passen. Der Besuch einer Kinderkrippe, einer Kinderkrabbelstube kann auch hinsichtlich der Entwicklungsbegleitung, der Bildung des Kindes ein Aspekt sein, vor allem bei Kindern, die vielleicht aus bildungsferneren Milieus kommen, nicht? Oder aus Familien kommen, die vielleicht auch die ein oder andere Thematik haben, die nicht so entwicklungsfördernd ist für das Kind. Also hier kann eine Einrichtung familienergänzend tätig sein. Nicht familienersetzend, sondern tatsächlich familienergänzend. Aber Grundlage dafür ist immer die Qualität der Einrichtung.
Dankeschön. Und dann abschließend Herr Breiner, bitte.
Ich kann meinen Vorrednerinnen zustimmen, also aus meinen Erfahrungen. Und bleibt dann aber sofort wieder hängen bei dem Thema, die Rahmenbedingungen müssen passen. Ich glaube durchaus, dass eine Kleinkindgruppe, eine Krippe zur Erweiterung der Erfahrungen, die sie in der Krippe ein Zuhause machen können, die Kinder herangezogen werden kann. Aber die Rahmenbedingungen sind es. Also wenn ich nicht den Betreuer, also den Fachkraft-Kind-Schlüssel habe, damit das Kind auch wirklich gesehen wird und sich frei entfalten kann, dann sehe ich keinen Vorteil drin. Ich sehe auch, es hängt einfach alles an diesem Fachkraft-Kind-Schlüssel und an den räumlichen Rahmenbedingungen. Wenn die wirklich aufs Kind angepasst wären, auf die Bedürfnisse der Kinder angepasst wären, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein Mehrwert für die Kinder besteht, für die Kinder und für die Familien besteht nämlich. Weil ich sehe das auch, was Frau Camaro angesprochen hat, dass Familien durchaus überfordert sein können mit dieser ganztägigen Betreuung von kleinen Kindern und da durchaus auch Unterstützung brauchen. Das sehe ich in der Praxis auch immer wieder. Aber es braucht auch dafür die richtigen Rahmenbedingungen, damit Eltern dann auch wirklich dementsprechend unterstützt werden können.
Und dann kommen wir auch gleich zur Abschlussfrage. Wenn Sie jetzt Bundeskanzler, Bundeskanzlerin und Finanzminister, Finanzministerin in einer Person werden und jetzt sagen können, 2030 soll bitte eine durchschnittliche Einrichtung, Bildungs- und Betreuungseinrichtung für unter Dreijährige so ausschauen, wie würde die dann ausschauen? Bitte Frau Gschwendtner als erstes, dann Herr Breiner und dann Frau Camaro als Abschluss.
Ich würde mir für Kinder Orte wünschen, in denen sie Raum und Zeit haben, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen, sich mit dieser Welt auch zunehmend vertraut zu werden und das im Beisein einer zugewandten, feinfühligen, fachlich sehr gut ausgebildeten außerfamiliären Bezugsperson. Ich wünsche mir für diese jungen Kinder einen Ort, in dem sie sich in Sicherheit und mit einem ganz starken Gefühl der Geborgenheit sich ihren Entwicklungsaufgaben widmen können. Einen Ort, an dem sie selbstständig, selbsttätig sein können, indem sie Selbstwirksamkeit erleben können und sich ganz auf ihre Selbstbildungsprozesse letztendlich konzentrieren können. Das wäre so meine Vision.
Herr Breiner, bitte.
Ich glaube, dass eben im ersten Schritt der Betreuungsschlüssel, also die pädagogische Fachkraft, ich sage jetzt in der Altersgruppe von 1,5 bis 3, würde ich 3 bis maximal 4 Kinder pro pädagogischer Fachkraft sehen, mit den passenden Räumlichkeiten, sprich genug Platz, gute Ausstattung und eben, Frau Gschwendtner hat es vorher auch angesprochen, Außenbereiche, die vom Gruppenraum aus zu erreichen sind, ist in Wien wirklich keine Selbstverständlichkeit. Also unter diesen Gegebenheiten plus Unterstützung für das pädagogische Fachpersonal, weil ich glaube, dass die Anforderungen sehr, sehr gestiegen sind, weil eben auch, es ist nicht nur eine Betreuung des kleinen Kindes, es ist eine Betreuung der gesamten Familie teilweise. Das heißt, es braucht meiner Meinung nach auch noch Experten und Expertinnen aus anderen Bereichen, aus dem Familienberatungsbereich, durchaus Psychologinnen auch, Sonderpädagoginnen, die im Haus sind, die einfach unterstützend eingreifen können, ein Betreuungsteam, das zur Verfügung steht, und zwar täglich zur Verfügung steht und nicht nur irgendwann einmal. Also, dass das Team im Kindergarten zusätzlich unterstützt wird durch Fachpersonal aus anderen Bereichen, das fände ich auch noch sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich Vorbereitungszeit, damit man das Ganze auch unter einen Hut bringen kann.
Dankeschön. Und dann als Abschluss bitte, Frau Camaro, Ihre Vision.
Ja, die Visionen meiner Vorrednerinnen und Vorredner nehme ich so gerne auch. Was ich mir nur zusätzlich wünschen würde, wäre einfach gesellschaftlich auch einfach ein anderer Blick und ein anderer Stellenwert auf das junge Kind einfach, auf diese wichtige Lebensphase und auf die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft einfach, dass die wirklich auch in dem gesehen werden, was sie sind, im Augenblick, einfach in ihrer Entfaltung, dass sie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen, die Wertschätzung bekommen. Ja, und dass sich das einfach äußert, indem das einfach gesellschaftlich ein bisschen einen anderen Wert kriegt, indem andere Informationen oder überhaupt Informationen dazu einen anderen Stellenwert kriegen, ganz einfach. Also ich wünsche mir auch noch weiter, dass man als Familie wirklich eine Wahlfreiheit hat, wie man sein Kind betreuen möchte oder betreuen lassen möchte. Das würde ich noch wichtig finden, dass auch junge Familien, egal ob sie jetzt in einer Einrichtung sind oder nicht, wirklich auch mehr Begleitungsangebote haben. Also oft auch, glaube ich, brauchen Familien einfach in den ersten Wochen, Monaten und Jahren einfach mit ihren Fragen einfach eine Anlaufstelle. Das ist oft, hat man nur die Hebamme und wenn dann die Stillzeit vorbei ist, dann gibt es nur mehr den Kinderarzt und sonst ist niemand mehr da. Also das würde ich mir wünschen, dass es da einfach mehr Angebote gibt, wo man andocken kann mit seinen Fragen. Und natürlich dann, dass die Institutionen, die es gibt für Familien, die es brauchen, wo es sinnvoll ist, dass die wirklich so ausgestattet sind, wie es jetzt schon gezeichnet worden ist. Wirklich mit genug Ressourcen, mit genug Personal, mit Menschen, die auch Rahmenbedingungen vorfinden, dass sie so gut für sich sorgen können, dass sie dann auch für die Kinder da sein können. Denn einfühlsam kann man nur sein, wenn man selbst in Ruhe ist, wenn es einem gut geht und wenn man nicht unter Druck und Stress steht. Da ist Einfühlung einfach nicht mehr möglich. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Ich glaube, dann wäre unsere Welt auch ein friedvollerer Ort. Wenn man dem jungen Kind einfach anders begegnen wird und den Raum und die Aufmerksamkeit dafür schaffen kann.
Ein riesengroßes Dankeschön noch einmal an Sie drei für Ihre Zeit und für die wirklich, finde ich, sehr schön fundiert differenzierte Beantwortung der Frage. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass auch die tatsächlichen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dazugehört haben oder einfach die Informationen sich holen und wir dann ja, in Österreich vielleicht in ein paar Jahren ein bisschen besser dastehen. Und ja, danke und alles, alles Gute. Das war also Folge 19. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr anderen davon erzählt, wenn ihr ihn auf Social Media teilt und ihn in eurer Lieblings-Podcast-App abonniert. Ihr findet ihn auf elementarbildung.at, auf Soundcloud, Apple und Google Podcasts, auf Spotify und vielen anderen Plattformen. Noch einmal danke fürs Mit dabei sein und bis zum nächsten Mal.